Herzlich willkommen zum Podcast zum Bibelprojekt 2025. Heute zum Thema Streit in der Gemeinde, Konflikte. Und bei mir ist Martin Knispel. Martin, du bist aus der Apostel-Petrus-Gemeinde. Du bist Theologe und Pädagoge. Du arbeitest aber auch als Gemeindeberater und Coach und hast einige Bücher geschrieben, unter anderem Konfliktmanagement nach biblischem Vorbild. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und gleich als erstes mal eine Frage. Konflikte lassen sich nicht wirklich vermeiden, oder, wenn Menschen zusammenkommen?
Ja, also zumindest ich habe es noch nicht so richtig erlebt. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und ich stelle immer wieder fest, ob ich in der Gemeinde bin oder in einem Betrieb arbeite oder einen Betrieb begleite jetzt, auch in meiner Funktion oder in meiner eigenen Familie. Konflikte sind etwas in einer Beziehung, was normal ist in gewisser Weise und was zu unserem Leben einfach dazugehört. Mhm. Und die einzige Frage ist, wie gehen wir damit um und wie finden wir irgendwie einen Weg, wo wir sagen können, da können alle Seiten jetzt miteinander gut zusammenleben und zusammenarbeiten und in die Zukunft gehen.
Konflikt ist ja so ein bisschen so ein beladenes Wort. Also ich kenne Leute, die da das ganz schlimm finden, über Konflikte zu reden. Wir reden ja im Grunde genommen eigentlich nur über Meinungsverschiedenheiten, die gelöst werden. Also ein bisschen verallgemeinert gesagt.
Ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, wo man sagen kann, okay, das eine schmeckt dir, das andere schmeckt mir, das ist jetzt Geschmackssache, aber es ist noch kein Konflikt. Mhm. Damit können wir leben, wenn wir zum Beispiel in einer Gemeinde unterschiedliches Liedgut haben, dann versucht man vielleicht eine Mischung, wenn es gut geht und dann findet man da einen Weg und dann können alle gut damit leben. Ein Konflikt wird es dann, wenn eine Seite auf eine Position beharrt, ohne sich die Mühe zumindest zu machen, mit anderen über ihre Sichtweise zu reden und vielleicht den Versuch, einen Kompromiss einzugehen. Wobei es natürlich auch nicht immer so ist, dass man einen Kompromiss finden kann in manchen Fragestellungen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber grundsätzlich ist natürlich der Versuch, miteinander in ein Gespräch einzutreten und ein gutes Einvernehmen zu erzielen, selbst wenn man zu dem Punkt kommt, we agree that we don't agree, dann ist das ja auch ein Agreement, wo man sagt, okay, an dem Punkt werden wir nicht weiterkommen, aber wir wissen voneinander, wir können das jetzt auch ein Stück weit akzeptieren oder stehen lassen und können trotzdem miteinander auf unserer Basis gut zusammenarbeiten.
Genau, das finde ich einen wichtigen Punkt, wenn wir in Gemeinden, wir reden jetzt speziell sozusagen über den Kontext Gemeinde, wir können uns nachher noch ein bisschen Unterschiede zur Welt und zu Firmen und so weiter angucken, aber die Idee ist ja trotzdem, wir sind alle Geschwister in Christus und da kann es halt auch mal sein, dass man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, unsere Meinungsverschiedenheit ist so schwerwiegend, dass wir unterschiedliche Wege gehen. Aber es bleibt ja trotzdem, also dann ist es ja, kann es ja trotzdem einen in Liebe den anderen gehen lassen bleiben.
Also das ist sozusagen der Königsweg, das ist dann das Ideal und wir streben ja das Ideal an, aber ich habe jetzt viele Jahre Kirchengeschichte unterrichtet als theologischer Lehrer und weiß, dass die Kirchengeschichte insgesamt nicht unbedingt ein Beispiel für gut gelöste Konflikte ist, im Gegenteil, oft da wurden keine Gefangenen gemacht und da ist man auseinandergegangen und im besten Fall bist du trotzdem lebendig geblieben, also das war nicht immer fein. Und die Kirchen sind in einer Vielfalt entstanden. Das war ja oftmals auch durch Brüche hindurch und nicht nur durch ein friedliches Geh du zur Rechten und ich gehe zur Linken, sondern oft mit Streit und auch mit manchmal mit Mord und Totschlag. Und insofern, wir haben das Bestreben, wir haben einen hohen Anspruch. Und die Liebe soll uns leiten in dem, was wir tun als Christen, Jesus als unser Vorbild. Und wir ringen aber damit und auch das Neue Testament sehen wir, ringt eigentlich mit dieser Wahrheit, wie kann es gelingen, dass wir als Christen in einer guten Weise zusammen leben, Kirche bilden, Gemeinschaft bilden und damit auch ein Zeugnis sein können für die Welt. Das gelingt, es gelingt aber immer auch nur in Ansätzen.
Okay. Streiten Christen anders als Nicht-Christen?
Also wenn es gut ist, dann streiten sie in einer guten Weise. Manchmal wird es der Streit auch vermieden, weil man sagt, wir Christen streiten nicht, wir haben uns lieb. Dann, wenn wir einen Konflikt haben, dann bist du nicht mehr in der Liebe. Das ist natürlich ein Missverständnis. Nein, auch im Neuen Testament wird sich auseinandergesetzt. Ja, ich würde mal sagen, normalerweise wird nicht viel anders gestritten als sonst. Also wir streiten uns sicherlich nicht in einer Weise, dass das irgendwie zu körperlichen Auseinandersetzungen und Schlägereien führt. Das denke ich eher nicht so sehr.
Mir würde zumindest kein Beispiel einfallen.
Ja. Aber es geht dann doch manchmal auch ganz schön hart zur Sache.
Ja.
Und ich stelle fest, wenn sehr schnell zum Beispiel von der einen Seite so die Wahrheitskarte gezogen wird, dann wird es ganz grundsätzlich auf einmal. Und dann kann es auch sehr hart werden. Und da frage ich mich manchmal schon, ob das sein muss, ob man da nicht auch im Vorfeld manches besser klären könnte, ohne gleich auf Ja oder Nein, Schwarz und Weiß zu kommen.
Ja. Ja.
Wo gibt es vorher Linien, wo man sagen könnte, hier müssen wir erstmal miteinander in Ruhe reden und Wege finden. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind wir nicht viel besser als Christen in der Lösung von Konflikten, zumindest nach meiner sehr beschränkten Erfahrung über meine rund 30 Jahre im hauptamtlichen Dienst, aber es ist ja auch immer nur ein begrenzter Blick auf die Wirklichkeit.
Spannend, ja. Mir ist jetzt ein bisschen mit diesen ganzen Konflikten und so weiter, mir ist eingefallen, dass jemand mal zu mir sagte vor einiger Zeit, der sagte, also bei Konflikten, für ihn sei es immer wichtig zu gucken, wo ist die Sünde? Sozusagen, entweder ich kann direkt eine Sünde benennen und dann kann ich darüber reden, oder alles andere sind Geschmacksrichtungen.
Ja, also finde ich schwierig.
Ich verstehe das ja, weil man sozusagen sagt, es ist nicht alles nur willkürlich, es gibt Ja und Nein. Also sozusagen, sobald ich irgendein Dogma berühre, dann fange ich an, irgendwo schwarz-weiß denken zu müssen. Ja, also wenn ich darüber diskutiere, ob Jesus der Sohn Gottes ist, dann habe ich den Punkt erreicht, ich sage, okay, gut, da ist jetzt keine Einigung durch Kompromiss mehr drin.
Das ist richtig, ja. Das würde ich schon sagen. Es gibt grundfeste Aussagen in der Lehre von uns Christen, in unserem Dogma, die sind unumstritten. Und wenn sie bestritten werden, dann muss man sagen, das können wir nicht mittragen.
Ja.
Das denke ich schon auch. Aber ich würde den Begriff Sünde zunächst einmal einfach aus dieser Diskussion rauslassen, weil der bringt natürlich, also das ist jetzt gleich großes Kino. Und das ist im Grunde, da wirst du gleich in eine Ecke gestellt, wo wir uns kaum mehr rantrauen, was zu sagen, weil keiner will sündigen.
Ja.
Und ich glaube, Konflikte, die entstehen viel, viel früher bei unterschiedlichen Erfahrungen, die wir mitgebracht haben, bei Geschmacksfragen, auch bei unterschiedlicher Schriftauslegung, die ja noch nicht gleich Sünde ist, unterschiedliche Verständnis. Und wir haben als Christen, die jetzt in der Landeskirche oder in Freikirchen sind, immer an bestimmten Fragestellungen unterschiedliche Deutungen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen auch miteinander ringen um Wahrheitsfragen, das ist richtig. Und dann müssen wir Wege finden, wo wir sagen, hier sind die Schnittmengen größer als das, was uns trennt.
Ja.
Das gibt es ja, dass man sagt, da können wir jetzt in dieser Frage, wollen wir nicht mitgehen als Gemeinde oder als Kirche, aber wo sind die Schnittmengen?
Ja.
Wo gibt es die Übereinstimmung? Und die gilt es immer zu suchen. Und wenn jemand mit dem erhobenen Zeigefinger gleich kommt oder gleich mit der Sündenkarte kommt, da wäre ich etwas zurückhaltend. Wohl wissend, dass es das natürlich auch gibt.
Ja, wobei ich auch, also je mehr ich dann über diese Aussage nachgedacht habe und auch dann mal über die paar Jahre zurück beobachtet habe, wie Streit entsteht, da bewegen wir uns ja in der Regel überhaupt nicht in einem Bereich, wo man sagen kann, hier ist Sünde. Also da hat man vielleicht mal, wo man denkt, ja, vielleicht schiebt der sein Ego ein bisschen zu sehr in den Mittelpunkt oder irgendwas, aber das sind alles noch keine Sachen, wo ich jetzt sagen könnte, das ist ja, da, jetzt müssen wir hier hart durchgreifen.
Oder ja, vor allem ist ja die Sünde ist ja nicht die Benennung eines Problems, sondern es ist ja schon die Bewertung.
Das stimmt, ja.
Die Deutung und die Bewertung. Ja. Es geht ja bei Konflikten erstmal, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, wir haben hier einen Dissens in einer Frage XY. Hier geht es um die Frage, darf jemand im Gottesdienst nach vorne kommen und der steht da in Badeschlappen und kurzer Hose und macht die Schriftlesung, weil es im Sommer heiß ist und manche sagen, das geht aber überhaupt nicht.
Ja.
Dann hat man hier einen kleinen Konflikt, einen Mini-Konflikt. Manche stören sich daran, sagen, also das muss jetzt nicht sein. Andere sagen, ja, ich kann hier kommen, wie ich will. Jesus nimmt mich so an.
Ja.
Dann muss man mal miteinander ein Gespräch führen. Wie ist es in unserer Gemeinde? Was ist angemessen? Was finden wir gut? Wir haben hier bestimmte Spielregeln. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber an so Kleinigkeiten wird manchmal deutlich, wir müssen dann reden. Lass uns mal reden miteinander, ohne gleich sich aufzuregen, ohne sich reinzusteigern. Weil das nimmt ja dann manchmal seinen Lauf, dass man sagt, der macht es immer so und der hat mich schon da aufgeregt und da kommt noch eine alte Leiche aus dem Keller irgendwo. Genau. Es war schon vor 2 Jahren mal ein Punkt. Und das ist dann kein guter Weg, mit einem kleinen Konflikt umzugehen. Aber es sind so Mechanismen, die solche Sachen oft auslösen. Die sind ähnlich. Man stört sich an etwas und dann wird manchmal gleich die große Karte gezogen. Und das ist, würde ich sagen, immer falsch. Außer es liegt etwas vor, das in Richtung Missbrauch geht oder so. Dann muss man natürlich wirklich ganz ernsthaft und ganz schnell reagieren und auch ganz grundsätzlich werden.
Aber das startet ja in der Regel dann auch nicht als Konflikt. Da kommt dann irgendwas, kommt ans Licht.
Genau.
Und dann gilt es zu reagieren. Und
genau,
zwar,
genau.
Also Opferschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
Das kommt dann über einen Konflikt vielleicht raus, wo man merkt. Genau. Und da macht dann auf einmal ein ganz großes Fass, geht da auf. Mhm. Und dann muss man natürlich ganz schnell und ganz hart und auch ohne Rücksicht auf die Täter vorgehen. Mhm. Weil da hat der Opferschutz dann immer vor allem anderen Vorrang. Mhm. Und da gibt es auch, jetzt sage ich mal vielleicht ein bisschen hartes Wort, da gibt es auch dann mit dem Täter in so einer Situation kein Erbarmen. Mhm. Da muss wirklich hart vorgegangen werden, weil der Täter immer, das Opfer ist immer zu schützen vor denen, die ihnen irgendein Leid antun.
Ja, gut. Aber das sind jetzt so die ganz großen Dinge, über die reden wir ja jetzt weniger, sondern eigentlich eher genau über so eine Badeschlappensituation. Was ich spannend finde, ist, also so skurril diese Frage mit dem Badeschlappen ist. Ich habe keine Ahnung, ob die aus dem echten, aus der echten Situation.
Ja, sowas kommt bei uns nicht vor in der Gemeinde.
Genau, okay, niemals. Gut. Sehr schön. Also bei uns würde sich auch sicherlich keiner trauen. Nee, wie auch immer. Aber ich habe dann kurz darüber nachgedacht, ob das eine Situation ist, wo die Gemeindeleitung eingreifen würde. Und ich dann, also weil da geht es ja dann so ein bisschen darum, auch was sind wir als Gemeinde, was ist unsere Identität und so weiter. Und ich fand das, finde das Beispiel deshalb spannend, weil das sofort ein Gefälle reinbringt. Also man könnte sagen, lass uns doch offen als Gemeinde darüber reden, sind wir eine Gemeinde, zu deren Identität gehört, dass das okay ist. Oder gehört zu unserer Identität, dass das nicht okay ist. Haben wir einen bestimmten Dresscode oder so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Gemeindeleitung das sofort an sich reißt und sagt, hier.
Ja, es kommt eigentlich darauf an, wo bist du zu Hause? Bist du in einer lutherischen Kirche, in der Selk oder so etwas, in dieser Kirche? Ja, die ist hochlutherisch, da sollte man doch besser einen Anzug anziehen, wenn man vorne was sagt. Und oder meistens sagt dann da der Pastor das Meiste in dieser Kirche. Und da gibt es dann Vorgaben, die sind sehr streng, wenn du jetzt in eine ganz freie Gemeinde gehst, auf einem ganz anderen Ende der Skala, dann ist es vielleicht sogar Standard und gewünscht, weil man einfach ganz niederschwellig so auftreten möchte.
Da könnte der Anzug den Eklat
auslösen. Geht überhaupt nicht. Das wäre ja ganz furchtbar, da einen Anzug anzuhaben. Also es kommt immer auf das Setting drauf an, glaube ich, in dem du dich befindest. Und dann ist die Frage, wie werden bei uns solche Dinge gelöst? In unserer Gemeinde gibt es jetzt ein Predigerteam. Wir haben ein Team bei uns und wir haben ein Moderatorenteam und da gibt es Verantwortliche und die werden dann zuständig. Es betrifft gar nicht die Gemeindeleitung, sondern das das regeln die Teams untereinander. Und da könnte man vielleicht mal zu jemand gehen und sagen, hey, könnt ihr mal darüber reden? Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn es das wert ist überhaupt. Aber dann regeln das die Teams untereinander. Also man muss da auch nicht gleich zur Gemeindeleitung bei uns gehen, sondern wir versuchen, die Dinge möglichst ganz den Ball flach zu halten und zu besprechen, aber nur dann, wenn wir finden, das ist jetzt auch wichtig in so einer Frage. Und andernfalls in einer anderen Gemeinde gibt es wahrscheinlich auch Spielregeln, wo man sagt, wir haben hier bestimmte Vorgehensweisen, wer öffentlich auftritt oder so, wollen wir das so und so handhaben. Das ist auch okay. Ich glaube, heute sind wir alle sehr entspannt in solchen Fragen. Aber es geht ja nicht um die Badeschlappensituation, sondern es geht ja grundsätzlich, wie gehen wir mit etwas um, was jetzt vielleicht für Ärger sorgt in der Gemeinde. Oder wenn ich persönlich mit einer Person aus der Gemeinde gerade in einem Dissens bin, in einer wirklichen Auseinandersetzung, wo ich sage, das stört mich, das ärgert mich, das möchte ich auch nicht einfach so hinnehmen. Und dann wird es interessant.
Wobei ich, die Badeschlappengeschichte erinnert mich zumindest noch daran, dass für mich erfahrungsgemäß ein Konfliktpotenzial, was Gemeinden haben, ist Tradition. Also, dass man die alten Gemeindemitglieder hat und es gibt eine Entwicklung und die Gemeinde bewegt sich in eine bestimmte Richtung und plötzlich finden Sachen statt, die mit dem neuen Setting total in Ordnung sind. Aber es gibt noch diese alten, wir müssen nicht, also müssen nicht körperlich alt sein, sondern sozusagen die Alteingesessenen im Grunde genommen, die sagen, also damals war das aber anders oder das hätten wir nicht. Also ich glaube, da gibt es auch eine Menge Konfliktpotenzial.
Auf jeden Fall gibt es das Potenzial. Also ich habe eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe ja mal ein theologisches Seminar geleitet in Westfalen, die Malche in Porta Westfalica. Und das war ein altes Traditionswerk, über 100 Jahre alt, zweitälteste Bibelschule damals. Und dann habe ich das umgebaut zu einem theologisch-pädagogischen Seminar mit Erzieherausbildung. Und da blieb kein Stein auf dem Alten. Und wir mussten vieles ändern. Und das hat natürlich auch für Murren gesorgt. Ja. Da waren nicht alle begeistert, zu Recht. Und ich habe mich immer gefragt, gehe ich jetzt hier zu weit? Und es war interessant für mich festzustellen, dass die Älteren von diesen Brüdern und Schwestern dort, die in dem Verband waren, also die wirklich schon alt waren, über 80, ja, und die kamen, die hatten tendenziell weniger Probleme als die, die so im Mittelalter waren, die voll in dieser Tradition lebten, in ihrem Alltag und die sich das zu eigen gemacht haben. Die Alten, die schon wieder ein bisschen Abstand hatten, mit einem Fuß vielleicht schon irgendwo anders im Himmel, die gesagt haben, ach, Bruder Knispel, wir haben so viele Änderungen gehabt in unserem Leben, die Währungsreform und Krieg und alles, wir mussten immer wieder neu anfangen. Hauptsache ist doch, dass bei uns weitergeht. Die Hauptsache ist, dass junge Leute kommen. Genau. Hauptsache ist, dass hier Leben in der Bude ist und so. Und es war für mich ganz interessant, das immer zu hören. Und es war oft das Mittelalter. Diejenigen, die das gestaltet haben, das tatsächliche Leben, die haben sich dann auch an Formen festgebissen. Da muss man, glaube ich, in jeder Situation schauen. Wichtig ist immer, dass man, wenn man so Änderungen vornimmt, und ich glaube, Gemeinde lebt von Veränderungen, wir müssen immer wieder neue Dinge auf den Prüfstand stellen, dass wir Dinge transparent machen, dass wir sie erklären, dass wir mit Leuten reden, dass wir nochmal reden und nochmal reden und alles tun, was wir können. Und dann muss man irgendwann sagen, wir haben uns jetzt entschieden, diesen Weg zu gehen. Und dann müssen wir das halt so tun. Und wir können auch es nicht immer allen recht machen. Also wir haben bei uns in der Gemeinde vor Jahren einen großen Umbau gehabt. Wir hatten so eine kleine fahrbare Orgel.
Okay.
Und die wurde immer rausgeholt an den Festtagen, Ostern und Erntedank und Weihnachten und so. Und dann wurde irgendwoher jemand aufgetrieben,
der das spielen konnte.
Wir haben 4 Lobpreisbands bei uns mit modernem, guten Ausstattung und die machen das hervorragend, ihren Job. Und dann hat damals die Gemeindeleitung entschieden, die Orgel wird verkauft.
Okay.
Die kommt nicht mehr rein, weg damit. Und wer in einen schönen Orgelgottesdienst gehen möchte ab und zu, kann das gerne tun. Wir nicht mehr. Wir haben unsere Musik und wir spielen auch Kirchenlieder ab und zu. Wir haben eine gute Ausrüstung, aber eben im modernen Stil. Und das war eine Entscheidung, die wurde von der Mehrheit mitgetragen. Es wurde auch damals so transparent vorgestellt. Ich fand es gut. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Orgel vielleicht für die Älteren gerade noch bleibt. Aber ich habe gemerkt, keiner vermisst sie. Alles wunderbar. Ja. Aber es muss mal auch eine Entscheidung gefällt werden. Ja. Man kann also es nicht immer allen richtig machen. Aber es ist gut, das dann in den Raum zu stellen, sodass man das möglichst viele mitgehen können. Wir werden nie alle mitnehmen können. Mhm. Das ist eine Illusion. Das geht nicht.
Ich will den Punkt nachher nochmal aufgreifen. Also so ein bisschen dieses, wie schaffe ich als Gemeinde oder wie können wir in der Gemeinde eine Kultur etablieren, die das Austragen von Konflikten vereinfacht, sage ich mal so vorsichtig sozusagen. Was sind Sachen, die man tun kann, was sind Sachen, die Gemeindeleitung tun kann, was sind so, da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, aber ich will eigentlich vorher nochmal, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir nochmal ein bisschen drüber reden, was für Konflikte haben wir, biblische Konflikte. Wir haben jetzt im 1. Korinther haben wir die Situation, dass Paulus die Korinther sozusagen darauf hinweist, dass sie das nicht sehr schön ist, dass sie sich gegenseitig verklagen, anstatt das untereinander zu klären. Genau, was für Beispiele haben wir, was für biblische Beispiele haben wir und was können wir davon lernen?
Naja, es war im Neuen Testament schon so, dass hier im Korintherbrief natürlich gab es unterschiedliche Parteiungen, Gruppen. Mhm. Die einen, für die war Paulus der Fanboy und für die anderen war es jemand anders, Apollos und andere waren da. Der eine predigt gut und lebendig und der andere ist ein bisschen langweilig und das ist jetzt nicht so spannend, wenn der kommt, dann komme ich schon nicht mehr so gern. Das gibt es ja alles auch bei uns. Und Paulus versucht es zu dämpfen, indem er sagt, schaut euch mal das an hier, wir sind alle Glieder an einem Leib, der eine tut das, der andere tut das, wir haben alle unsere Berechtigung und alles zusammen sorgt dafür, dass Gemeindewachstum entsteht. Jeder hat hier seine Rolle und jeder hat auch seinen Platz und das ist richtig so. Wir merken aber auch schon im Neuen Testament bei Jesus und den Jüngern, dass dieser Rangstreit etwas ist unter den Jüngern. Ich möchte gern in der Ewigkeit neben dir sitzen und so. Das ist der schönste Platz.
Ja.
Und diese fast schon kindischen Dinge, und die passieren bei uns ja auch in Gemeinden. Kindische Auseinandersetzungen, Albernheiten, wo man sich an den Kopf greift. Und wo man sagt, das ist nun wirklich eigentlich überhaupt nicht wert. Mhm. Aber wir Menschen sind so. Mhm. Wir Menschen haben unsere Schwächen. Wir sind einfach, die Bibel sagt, wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder. Und wir haben unsere Vorlieben. Und wir meinen dann, wir hätten natürlich auch recht mit dem, was uns wichtig ist. Mhm. Und die Bibel, und das ist das Interessante an dem Buch, zeigt diese Schwächen ja auch und legt sie offen. Mhm. Also man hätte ja sagen können beim Redigieren der Heiligen Schrift, also das lassen wir mal besser raus, weil Paulus, der unser Führungspersonal, das könnte noch besser glänzen, wenn wir das ein bisschen polieren würden und so. Und nein, diese ganzen Geschichten von Paulus, wie er mit Barnabas in Streit gerät und sie sich trennen, mit Petrus, der mal wieder übers Ziel hinausschießt. Ja. Und manchmal auch dummes Zeug redet und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan, hier, du bewegst dich in eine ganz falsche Richtung, scharf kritisiert wird. All diese Geschichten sind halt drin geblieben. Ist für mich nebenbei bemerkt mal eins der großen Bestätigungen für die Wahrhaftigkeit der Bibel und der Bibelübersetzung, dass sie so glaubwürdig ist, weil sie eben nicht die Heiligen irgendwo in einem polierten Bild darstellt. Also die Bibel ist ein Buch, wo diese Dinge offengelegt werden und viele der Führungspersönlichkeiten auch mit Schwächen gezeigt werden. Und wir merken daran, die Bibel ist kein konfliktfreier Raum. Und die Situationen wurden auch immer sehr unterschiedlich geklärt. Also wir finden in der Bibel, dass manche Führer des Volkes gar nicht gut damit umgehen konnten. Die haben schlicht und ergreifend die Propheten einfach in die Zisterne gesteckt und in den Knast und weg mit dir. Oder David hat einen Mann beseitigen lassen, sehr unappetitliche Geschichte, alles wird berichtet. Und im Neuen Testament finden wir, dass es auch unterschiedliche Wege gibt. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass es einen Streit gibt mit Paulus und Barnabas, der nicht gelöst werden konnte. Mhm. Wir lesen in Apostelgeschichte 6, dass die Gemeinde einen Konflikt mit den Witwen hervorragend löst. Mhm. Das ist für mich ein Paradebeispiel von Konfliktlösung. Und wir lesen in Apostelgeschichte 15 im Apostelkonzil eine Kompromisslösung, mhm. wo etwas zusammengebracht wird oder der Versuch gemacht wird, etwas zusammenzubringen, nämlich die Heidenchristen und die Judenchristen, die eigentlich nicht zusammenzubringen waren. Mhm. Und da wird ein Kompromiss gefunden nach langem Ringen und es ging sicherlich nicht auch, da ging es manchmal hoch her mit Sicherheit, wo man dann eine Einmütigkeit hatte mit dem Kompromiss. Also wir sehen, es gibt keine eindeutigen Wege, mhm. auch in der Bibel nicht. 6 Schritte, die immer funktionieren in jeder Situation, ja. nein, die gibt es nicht. Aber es gibt Wege, die Bibel aufzeigt und die sind immer kontextuell zu mhm. sehen. Also in jedem Kontext sind andere Wege mhm. gegangen worden. Und das, glaube ich, gilt auch für uns. Ich merke das in meiner Beratung, wenn ich in eine Gemeinde komme und wenn ich spüre, da gibt es einen Konflikt, da muss man immer sehr individuell, kontextuell auf die Situation, auf die Menschen eingehen und gucken, was ist in der jetzigen Situation gerade dran, wie kann man jetzt einen Weg finden, wie kann man sich eine Schneise bahnen, um die Menschen wieder zusammenzubringen. Mhm. Da gibt es keine Patentantworten und manchmal braucht es Zeit, mhm. manchmal braucht es Menschen von außen, weil mhm. man sich so verhakt hat, dass mhm. man einfach nicht mehr zusammenkommt. Ja, und das ist Gemeindeleben. Das gehört einfach zu unserem Alltag dazu.
Ich denke aber, eine Sache, die schon wichtig ist grundsätzlich, ist, dass Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also, und da muss ich differenzieren. Das eine ist sozusagen zu sagen, ich entscheide mich dafür, die Verletzung, die ich empfinde, als nicht so groß zu bewerten und meinem Gegenüber trotzdem in Liebe zu begegnen. So, das würde ich nicht als unter den Teppich kehren bewerten.
Nein, würde ich auch nicht sagen.
Ich habe ein Beispiel, das habe ich mal gehört aus einer Familie. Da haben zwei Schwestern, die beiden zu dem Zeitpunkt bereits beide Großeltern waren, also so Oma-Generation, haben über Jahre nicht miteinander geredet, weil die eine der anderen zu viel Butter aufs Brot geschmiert mhm. hat. Und diese Situation ist natürlich völlig banal gewesen, aber die löste dann ich mach mal den Keller auf und hol mal alles raus, was wir angesammelt haben.
Also ich bin mir sicher, wenn du dieses Beispiel, wenn du mit den Leuten näher geredet hättest und länger zu tun gehabt hättest, hättest du festgestellt, es war nicht die Butter
das
Problem.
Genau.
Da gab es ein Problem hinter dem Problem. Ja. Ein langer Konflikt und an der Butter wurde das dann irgendwie, brach das Ganze dann tragischerweise auf. Ja, es ist manchmal albern, man hat manchmal den Eindruck, es ist ja so naiv, so banal, aber es ist es in der Regel nicht. In der Regel steckt etwas dahinter, mhm. was viel tiefer sitzt und da gibt es nur noch einen Auslöser für irgendeinen Konflikt und dann bricht das Ganze raus.
Ja, für mich ist dieses Beispiel auch so spannend, weil das für dieses unter den Teppich kehren. Denn natürlich ist die Butter nicht das Problem gewesen. Ja, und klar. Ich muss auch gestehen, dass ich kenne die Anekdote und ich kenne eine der beteiligten Frauen, habe ich tatsächlich kennengelernt. Aber ich habe keine Ahnung, warum die Butter ein Auslöser war. Aber das ist mir deshalb, das kommt mir immer in diesen Konfliktsituationen in den Kopf, weil was sozusagen das anrichten kann, wenn ich einfach so tue, als hätte es den Konflikt nicht gegeben. Mhm. Ich hebe den Teppich hoch, ich schiebe alles runter und dann versuche ich mit der Beule zu leben und
ja, irgendwann wird die Beule so groß, dass du nicht im Raum dich mehr bewegen kannst, wenn so viel drunter geschoben wird. Also unter den Teppich kehren ist natürlich keine Lösung, das ist richtig. Es gibt allerdings Lösungen, wo man sagt, we agree that we don't agree. Ja. Also wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir können damit leben, wir haben keine Lösung für das Problem, mhm. aber wir leben damit. Mhm. Und das ist gut möglich. Es gibt ja auch in Ehebeziehungen manchmal Dinge im Alltag, wo man sagt, das ärgert einen am anderen. Und dann sagt man, okay, gut, also das banale Beispiel, jeder hat seine eigene Zahnpasta, kann damit machen, was er möchte und wie er das möchte. Und das kümmert mich überhaupt nicht und da mische ich mich auch nicht rein. Und im Zweifel für die Freiheit. Und mach du dein Ding und das ist völlig okay. Damit leben wir gut.
Ja.
Dann gibt es aber Dinge, wo man sagt, nee, damit können wir nicht leben. oder damit kann ich nicht leben. Oder in der Gemeinde hat man damit Mühe und sagt, nein, das geht, wollen wir nicht so. Das es geht uns gegen unsere Grundsätze. Und dann muss man den Konflikt wagen. Man muss dann sagen, okay, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir miteinander mit diesem Problem umgehen. Die Lösung ist noch ganz weit weg. Wir wissen es nicht, wie die gehen kann. Aber wir müssen die Sache thematisieren. Wir müssen sie zur Sprache bringen. Und dann beginnt eigentlich dieser Weg bei der Konfliktlösung. Wann ist es angemessen? Also zum Beispiel, wenn sowas ganz heiß aufbricht und die Emotionen hochgehen, kannst du einen Konflikt nicht gut lösen.
Ja.
Da sind alle emotional so gerade auf 180. Da bist du nicht in der Lage, mit kühlem Kopf gut und sachlich die Dinge abzuwägen. Dann kommen die Emotionen raus. Die dürfen ja auch mal rauskommen. Das ist auch okay. Aber du kannst in so einer Situation nicht vernünftig nach vorne schauen. Das braucht also Zeit. Du musst die Leute wieder runterkommen lassen und sagen, okay, schlaft mal drüber, wir treffen uns. Und dann ist es wichtig, dass jede Seite in so einem Konflikt mal ihre Sicht der Dinge schildern kann und dass wir einfach mal zuhören und nicht gleich an der Seite stehen und sofort reingrätschen oder gleich wieder die Sündenkarte ziehen oder so, sondern dass wir erstmal zuhören und dass wir erstmal sagen, ich möchte mal im Gespräch deine Sicht der Dinge hören. Und dann kann ich meine Sicht der Dinge sagen. Und dann sind zwei Positionen gegenüber. Und ich habe erlebt, dass man in einer Situation, wo man überhaupt nicht einig ist mit etwas, wenn ich die Sicht einer anderen mal gehört habe, dass mir das zunächst mal hilft, erstmal anständig miteinander umzugehen und mal vielleicht an einem Punkt zu entdecken, okay, ich kann bestimmte Dinge nachvollziehen jetzt, warum die Person so handelt. Trotzdem kann es sein, dass ich sage, ich finde es trotzdem ein Fehler. Und dann muss man natürlich überlegen, kann ich damit leben, wenn die Person sich nicht ändert in dem Fall, kann ich das aushalten? Oder muss ich sagen, okay, das sehe ich jetzt im Blick auf unseren Kreis, auf unsere Gemeinde, als so gravierend an, dass wir die nächste Instanz da einschalten müssen. Das kann ja sein in einer Frage, dann muss man das ausdiskutieren, man muss es austragen, diesen Konflikt. Und da gibt es Instanzen, das kann man untereinander klären, man kann sich jemand holen von außen, so eine Art Mediation oder ein Coaching, Beratung, was auch immer, um ein Stück weiterzukommen. Manchmal muss es ja eine Lösung geben dann und man muss sagen, okay, wir brauchen jetzt hier eine Entscheidung. Und dann ist es aber gut, so einen Weg zu beschreiten, wo wir nicht uns unnötig verletzen, wo wir uns nicht unnötig wehtun dadurch, sondern wo wir versuchen, einen Konflikt zu einer Klärung zuzuführen, womit beide Seiten sagen können, okay, gut, wir haben das jetzt ausdiskutiert, wir haben es ausgestanden, wir kommen zu keiner Lösung. Also es gibt es ja solche Situationen. Klar. Und dann musst du halt sagen, okay, entweder ich ertrage das, also ich erdulde etwas, oder ich muss mich verabschieden aus einer Gruppe, wenn ich es nicht ertragen kann. Ich kann ja meine Sichtweise nicht durchsetzen. Kann es auch mal sein, dass ich sage, ich ziehe mich mal eine Zeit zurück. Auch da muss es ja nicht gleich zu einem Bruch kommen, sondern ich halte mich mal jetzt ein bisschen zurück. Ich gehe ein bisschen auf Abstand. Es tut mir gerade besser so. Und mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt.
Ich finde es auch ganz spannend, dieses, was du beschrieben hast, das Ausreden lassen am Anfang. Wir sind ja unglaublich schnell dabei, das alles, was der andere sagt, als Angriff zu hören. Und dabei ist es ja eigentlich so, dass wenn ich von meiner Perspektive rede, gibt es ja einen Grund, warum ich die habe. Es gibt einen so. Und mein Gegenüber mit der anderen Perspektive, die mir zuwider ist oder wie auch immer, hat ja auch einen Grund. Der ist ja auch irgendwie da angekommen. Und ich finde es spannend, weil es schwierig ist und trotzdem ist es eigentlich so sinnvoll und logisch, tief durchzuatmen und zu sagen, ich höre mir erstmal an, wie der andere zu dem Punkt gekommen ist, denn der ist ja nicht willkürlich zu dem Punkt gekommen, weil er mich ärgern will oder irgendwas, sondern der ist zu dem Punkt gekommen, weil es für ihn in seiner Situation Sinn ergibt, diesen Punkt einzunehmen oder weil es eine Geschichte zu gibt oder weil vorherige Verletzungen vorliegen, denen er versucht, aus dem Weg zu gehen mit bestimmtem Verhalten oder was auch immer. Ja, aber erstmal zu sagen, ich lasse dich sein in deiner Meinung und ich kann mir das einfach anhören und muss manchmal hart versuchen, nicht verletzt zu sein durch das, was du sagst.
Ne? Ja, also persönlich verletzt zu sein, das ist dann nochmal so eine andere Ebene, gell, dass es mich so existenziell betrifft. Aber es gibt da zum Beispiel Situationen in der Gemeinde, wo man sagen kann, wo man sich fragen muss, betrifft es jetzt wirklich die Arbeit der Gemeinde oder die Zukunft der Gemeinde im Engfeld, gefährdet dieser Konflikt oder diese Haltung von einer Person, die zukünftige Arbeit der Gemeinde, wo wir sagen, das können wir nicht akzeptieren als Gemeinde. Oder ist das etwas, was im privaten Belieben einer Person liegt? Also du hast zum Beispiel eine politische Einstellung. Wir leben ja gerade in sehr disruptiven Zeiten, wo wirklich vieles auch sich radikalisiert und wir Frommen, wir sind da nicht ausgenommen, überhaupt nicht. Nee. Wir haben auch in unseren Gemeinden Menschen mit radikalen Positionen, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt nicht unbedingt im Geiste Jesu, finde ich nicht gut. Aber wir müssen mit den Menschen umgehen. Und wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Person, ich sage es mal ganz praktisch, mit einer AfD-Haltung und die ist ihre Überzeugung und die ist aber in unserer Gemeinde, dann muss ich einen Weg finden, das zu akzeptieren, zu tolerieren. Mhm. Das Wort tolerieren heißt ja eigentlich nicht tolere, heißt ja nichts anderes als ertragen.
Ja.
Ich muss eine Haltung ertragen. Ich muss die überhaupt nicht für gut finden, aber ich muss sie ertragen. Mhm. Die Person muss vielleicht keinen Werbestand aufstellen in der Gemeinde. Das ist dann der nächste Schritt der Eskalation. Aber wenn die Person für sich diese Haltung hat, politische Einstellung, dann ist das etwas, was man ertragen muss. Das betrifft nicht unbedingt das Gemeindeleben im engeren Sinne. Mhm. Das betrifft nicht unbedingt das geistliche Wachstum oder so, wo Menschen Sorge hätten. Das muss man ertragen. Aber dann gibt es sicherlich auch Dinge in der Gemeinde, wo man sagt, bei uns sind bestimmte Dinge nicht möglich, die wollen wir nicht, das erwarten wir von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, dass sie sich an bestimmte Spielregeln halten in unserer Gemeinde. Und da wird es dann schon interessant, wo man sagt, okay, das können wir jetzt nicht ertragen bei uns, das wollen wir nicht bei uns. Und dann steuert so ein Konflikt irgendwie dann schon auf eine gewisse, auf eine Kreuzung zu, wo man sagen, jetzt müssen wir hier eine Wegentscheidung treffen. Ertragen wir es oder ertragen wir es nicht? Mhm. Und das kann man nicht ganz ausschließen. Also dieses Ertragen, miteinander reden, aufeinander hören, sich öffnen, das ist alles richtig und wichtig. Und wir müssen eine lange Meile gehen mit den anderen Leuten. Und erst wenn wir das getan haben, finde ich, haben wir das Recht, dann auch zu sagen, jetzt müssen wir mal eine klare Entscheidung treffen. Mir kommt diese klare Kante oft viel zu schnell, viel zu kurz.
Ja.
Man möchte, weil man es nicht aushält, weil man Mühe hat zu sagen, okay, wir müssen miteinander in den Spannungen auch eine Zeit lang leben können.
Dabei ist ja ein gelöster Konflikt, also ich überlege mir das jetzt mal ganz praktisch, es gibt irgendwas und ich nehme mir tatsächlich die Zeit, mein Gegenüber zu verstehen, woher der kommt, was seine Position ist, Gedanken dazu und so weiter. Und am Schluss, wenn wir hinten rauskommen und der Konflikt gelöst ist durch irgendwas, entweder wir haben eine Einigung gefunden oder wir entscheiden uns, dass wir beide mit dem Standpunkt des anderen leben müssen oder wie auch immer die Lösung aussieht. Aber eine Sache, die ich hinten raus auf jeden Fall habe, ist, ich habe den anderen besser kennengelernt. Mhm. Und ich verstehe den anderen besser und im Idealfall wachse auch ein bisschen enger an den anderen ran.
Also es gibt ja ein Paradebeispiel im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 6, wo es einen großen Konflikt gibt in der Gemeinde. Da heißt es noch vorher, Apostelgeschichte 2 und Kapitel 4, wie sie alle so wunderbar beieinander sind und alles ist heil und friedlich. Das war auch in der Apostelgeschichte natürlich auf Dauer nicht so. Und da haben wir relativ schnell einen großen Konflikt, nämlich dass die Witwen der Griechen, also der Hellenistinnen, die waren benachteiligt. Mhm. Also es gab keine Armenfürsorge damals, gab keine Rente und die Witwen wurden von ihren Familien versorgt. Und die jüdischen Witwen waren natürlich durch die Juden, die Christen geworden sind, versorgt. Und die lebten dort, die waren immer schon dort und die hatten kein Problem, die konnten essen und hatten ihren Wohnraum. Aber die griechischen Witwen, also die Hellenisten, die zugezogene waren, fremd waren, die wurden nicht gleichermaßen versorgt, wie es eigentlich hätte sein sollen, sondern man hat erst nach seinen Leuten geschaut und nicht nach den Fremden. Das ist zutiefst menschlich, aber es ist nicht schön.
Ja.
Und auch nicht so gedacht. Und dann entsteht dieses Murren in der Gemeinde über diesen Konflikt und die Gemeindeleitung reagiert ausgezeichnet, so wie es sein muss. Sie nimmt diese Dinge wahr. Mhm. Also sie verdrängt es nicht und sagt, naja, die sollen jetzt sich nicht so anstellen, irgendwie wird es schon und so. Nein, sie nimmt es erstmal wahr. Also das heißt, sie nimmt den Konflikt ernst und sie nimmt auch die Stimmung ernst, das Murren, diese untergründige Unzufriedenheit, ein Grummeln und sie reagiert es. Und da kommt ja schon auch ein Bereich rein hier in diesen Konflikt, der auch emotionalisiert ist. Also es ist nicht nur eine verstandesmäßige Geschichte, sondern hier kommen auch Emotionen rein und dieses Murren. Und dann nimmt die Gemeindeleitung diesen Konflikt an und sagt, wir müssen es lösen. Und sie holen die Beteiligten alle an einen Tisch. Alle Beteiligte werden auch zu, alle Betroffenen werden zu Beteiligten. Und sie werden auch zum Teil der Lösung. Und sie nehmen die Dinge und legen sie offen hin und sagen, das ist nicht richtig, was hier läuft. Wir können den Konflikt selber nicht lösen, aber wir können zur Konfliktlösung beitragen, indem wir Leute berufen, die jetzt für die Witwen zuständig sind. Und da passiert was ganz Interessantes. Sie berufen lauter Diakone, die griechischen Namen haben, also Hellenisten sind. Und das ist eigentlich ein versteckter Hinweis darauf, dass wirklich der Konflikt ernst gewesen sein muss, weil sie sagen eigentlich nichts anderes als, lass mal die Griechen nach ihren griechischen Witwen schauen, das ist jetzt besser. Also seinesgleichen, ihresgleichen, die sollen sich umeinander kümmern. Vielleicht war das auch emotional schon so belastet, dass die erstmal mit den Judenchristen gar nicht so gut mehr klarkamen. Ja. Und dann haben die für ihre Leute gesorgt und haben geguckt, dass die ordentlich zu leben hatten. Und das ist eigentlich eine vorbildliche Konfliktlösung, weil sie die Situation wirklich ernst nimmt, auch die Probleme ernst nimmt, die Situation, die Emotion ernst nimmt und für eine Lösung sorgt. Und dann steht am Ende dieses Abschnitts ein ganz seltsamer Satz, den Lukas da nicht umsonst hingeschrieben hat. Als der Konflikt gelöst war, ging ein Ruck durch die Gemeinde und das Wort breitete sich aus und es kamen viele Menschen zum Glauben. Ja. Also das ist die Botschaft, gelöste Konflikte setzen Kräfte frei.
Ja.
Wenn eine Gemeinde einen Konflikt gut löst und eine schwierige Situation meistert, dann setzt es Kräfte frei und hier entsteht Gemeindewachstum. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, für Versöhnung zu sorgen und um sich um Versöhnung zu kümmern, versöhnt miteinander in der Gemeinde zu leben, in aller Bruchstückhaftigkeit. Es ist, wir sind nicht im Paradies, aber das, was uns möglich ist zu tun, und darauf zu vertrauen. Ich glaube auch daran, dass Menschen daran sehen, die bemühen sich zumindest, gut miteinander umzugehen. Und das setzt die Kräfte frei und das zieht Menschen an.
Da fällt mir jetzt nur parallel Johannes 17, 21 ein, wo Jesus ja im hohepriesterlichen Gebet sagt, dass sie alle eins seien, wie du in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.
Genau, also das zieht sich durchs Neue Testament, glaube ich, durch, dass dieser Einheitsgedanke etwas ist, was wir anstreben sollen. Und durch dieses sich bemühen um Einheit, bemühen, Konflikte gut zu lösen, weil das heißt nichts anderes, wenn ich mich um Einheit bemühe, versuchen wir, Konflikte zu lösen. Dann ist es ein gutes Zeugnis für unsere Gemeinde und für die Welt, dass sie sagt, die gehen anständig miteinander um. Das ist auch kein konfliktfreier Raum, aber die gehen anständig miteinander um und die bemühen sich in aller Bruchstückhaftigkeit darum. Und ich glaube, das sehen wir im Neuen Testament, weil wir sehen auch im Neuen Testament, dass es an manchen Stellen nicht gelungen ist. Wir sehen da auch gewisse Brüche drin. Die müssen wir auch ernst nehmen, dass es manchmal zu Trennungen kommt. Ich habe das selber auch leider erlebt in meinem Berufsleben, dass es manchmal zu Trennungen kam, die schmerzlich waren. Und ich habe mich oft gefragt, wo war jetzt mein Anteil daran? Hatte ich da das Recht, zum Beispiel jemand zu kündigen oder so? Und man muss da schon sehr sorgfältig mit dieser Fragestellung umgehen. Wir machen uns auch immer wieder schuldig an diesen Dingen.
Ich finde auch wichtig, wenn wir von Einheit reden, reden wir nicht von gleichgeschaltet sein, ne? Sondern das ist genau diese Einheit in unserer Unterschiedlichkeit, die uns attraktiv macht. Mhm. Also zu sagen, wir sind in den, jetzt haben wir jetzt hier in unserer Gegend tatsächlich gar nicht so sehr, andere Gegenden von Berlin sind da anders und andere Länder sowieso, was interkulturelle Sachen angeht. Zu sagen, okay, wir sind eine gemischt kulturelle Gemeinde und das sind wir bewusst und so weiter. Jetzt sind wir tatsächlich, wir sind hier im Berliner Südwesten, wir sind tatsächlich relativ viel Berliner Südwesten. Das heißt, wir haben relativ wenig Migrationshintergrund in unserer Gemeinde, was aber tatsächlich damit hat, dass wir eine relativ lokale Gemeinde sind und so. Aber trotzdem, genau, aber da wird, finde ich, wird dann halt spannend und auch attraktiv zu sagen, okay, wir als Leib Christi spiegeln die Welt wieder in ihrer Unterschiedlichkeit. Und wir versuchen nicht, sagen, kommt alle hier rein, ihr müsst alle gleich werden, sondern unsere Einheit ist auch in unserer Unterschiedlichkeit.
Ja, also das sind jetzt auch verschiedene Ebenen, die du gerade zu Recht ansprichst. Das eine ist eine kulturelle Unterschiedlichkeit. Also wenn wir merken, wir haben jetzt Menschen in unserer Gemeinde hier im Norden von Berlin, wo wir sind, die eine größere iranische Community bei uns. Wir haben mittlerweile um die 30 bis zu 30 Iraner und Iranerinnen, die zu uns gekommen sind, die bei uns Heimat finden, die zum Glauben kommen, die dann einen Glaubensgrundkurs durchlaufen und dann auch zum Teil getauft werden. Und in die Gemeinde versuchen wir, sie einzugliedern. Und das ist ein Weg, der ist auch herausfordernd, weil das sind kulturelle Unterschiede. Ja. Zum Beispiel haben die sich's angewöhnt, nach jedem Gottesdienst bleiben die im Gemeindehaus und kochen und essen miteinander.
Ja.
Und sind den ganzen Mittag zusammen,
noch
weil sie die Gemeinschaft einfach suchen und brauchen. Und das ist eine kulturelle Geschichte und wir freuen uns, dass das so möglich ist bei uns. Das ist eine kulturelle Sache.
Die andere ist das Essen offen für den Rest der Gemeinde oder ist das
tatsächlich? Nicht für den Rest der Gemeinde, man kann schon mal dazukommen, aber es ist so nicht gedacht eigentlich. Weil dann auch dort ein Kurs stattfindet nach dem Essen, ein Glaubenskurs und Vertiefungskurs und so weiter. Aber dann gibt es ja auch die anderen Fragen, die jetzt nicht so sehr die Kultur betreffen, sondern wirklich geistliche Fragestellungen. Wo man sagt, bei uns in der Gemeinde haben wir eine bestimmte Prägung, die wollen wir so haben, die ist uns wichtig. Jeder kann wohin gehen, wo er eine andere Prägung hat, das ist völlig okay.
Ja.
Aber wir haben bestimmte Spielregeln, das ist uns wichtig. Da sind wir wieder bei den Badelatschen. Ja gut, das ist jetzt sehr eng gefasst,
aber
es gibt ja auch geistliche Badelatschen. Das geht jetzt nicht. Da hätten wir schon ganz gerne einen ordentlichen Schuh anstatt so eine Badelatsche. Und das ist dann die Frage der Exegese, was das bedeutet.
Ja, aber ich typisch der Abendmahlsverständnis, Taufverständnis, wie leben wir unser, wie leben wir das?
Und da musst du halt irgendwie sagen, wir haben jetzt eine Form gefunden in der Gemeinde bei bestimmten Dingen, die kann man natürlich immer mal wieder auf den Prüfstand stellen, das ist schon richtig, aber wenn du sagst, wir haben bei uns nach langer Diskussion gesagt, bei uns wird das Abendmahl so und so gefeiert, einmal im Monat oder zweimal im Monat, wie auch immer, oder in jedem Gottesdienst, dann ist das die Entscheidung, die kann man nicht alle 6 Wochen umwerfen.
Genau.
Die muss man einfach hinnehmen, das ist dann so. Noch komplizierter wird es natürlich bei bestimmten Lehrfragen, bei bestimmten ethischen Fragestellungen. Also wir haben ja große ethische Auseinandersetzungen auch in unseren Kirchen, wenn es um Frage von Ehe geht oder Ehescheidung geht oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Umgang mit materiellem Umgang. Ja, könnte man jetzt da fortführen in dem ganzen Bereich der Ethik. Da muss man natürlich schon auch in unserer Gesellschaft, die ja so breit heute angelegt ist, sich fragen, sind wir als Kirche, als Gemeinde nur Teil der Gesellschaft, die das alles widerspiegelt, auch was es in der Gesellschaft gibt, oder sind wir auch ein Stück Antigesellschaft? Haben wir auch zu Recht eine eigene oder eine Subkultur, wo wir sagen, nein, das ist Kirche, das gilt bei uns. Also die neutestamentliche Gemeinde war ja ein Gegensatz, lebte ein Gegensatz zum Römischen Reich, zu dem, was in Israel gang und gäbe war. Und die junge Kirche im Römischen Reich, dann in Rom, in Korinth, in anderen Gemeinden, haben sich ja deutlich unterschieden durch ganz andere Werte. Also dort wurden die Frauen und die Sklaven aufgenommen als Gleichberechtigte. Ja, genau. Das gab es im Hellenismus überhaupt nicht. Ja. Und man hat die ernst genommen. Also es war eine Antigesellschaft. Und wir müssen uns schon auch fragen, passen wir uns nicht zu sehr, zu schnell Werten in unserer Gesellschaft, anything goes, dem an? Oder müssen wir sagen, nee, stopp, bei uns, wir wollen bestimmte Dinge nicht haben. Also interessant ist es, dass zum Beispiel in der liberalen Landeskirche, Igbo hier, in der wir sind, da gibt es das auch, dass es heißt, da wurde jetzt festgelegt, kann man jetzt eine lange politische Diskussion drüber führen, bei uns dürfen AfD-Repräsentanten nicht eine kirchenleitende Funktion übernehmen. Also in Gremien zum Beispiel, Gemeindekirchenrat. Das ist momentan nicht mehr erlaubt. Also das heißt, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, aber die Kirche setzt einen Rahmen und sagt, bestimmte Dinge wollen wir bei uns nicht. Und so kann das ja auch in ethischen Fragestellungen sein, dass wir sagen, bestimmte Dinge wollen wir bei uns nicht. Und das muss in einer Kirche, in einer Gemeinde erarbeitet werden und auch erstritten werden. Und es geht nur über Konfliktlösung, über Konfliktwege, über Konfliktgespräche, dass man dann zu einem Konsens kommt. Und diese Haltung, anything goes, es ist keine gute Haltung.
Wir haben jetzt viel eigentlich über, also Konflikte, die sozusagen Gemeindeebene berühren. Es fängt ja in der Regel schon viel früher an. Ja? Also wenn die zwei, die zusammen in einem Hauskreis sind, aus irgendeinem Grunde sich nicht ganz grün sind, dann kann das ja über die lange Zeit auch Folgen für die Gemeinde haben. Muss es nicht zwangsläufig. So, es kann ja sein, dass einer vorher geht oder irgendwas, aber und deshalb will ich jetzt das, was ich vorhin schon angesprochen habe, nochmal drauf zurückkommen. Wie können wir als Gemeinde und auch als Gemeindeleitung eine Kultur schaffen und leben, die sozusagen die Konflikte, die entstehen, gut mittragen kann? Also zum einen sozusagen, wo Konflikte als positive Weiterentwicklung wahrgenommen werden, solange sie in vernünftigen Bahnen laufen. Aber auch so diesen Mut zu machen, zu sagen, hey, redet darüber, redet über eure Unterschiedlichkeiten, redet darüber, ja, genau, das ist so ein bisschen so dieser ganze
Ja, ich könnte es mir einfach mal sagen, ich komme zu einem Konfliktlösungsseminar, ganz einfach, aber das ist jetzt nicht hier gemeint. Nein, also ich denke, wir müssen zum einen über diese Themen reden. Wir müssen in unserer Verkündigung, in unseren Gruppen, in unseren Kreisen, Hauskreisen, wie auch immer. Wir müssen eine Offenheit entwickeln, sollten das wirklich tun. Wie gehen wir bei uns mit solchen Themen, Konflikten, Streit, unterschiedlichen Haltungen um? Und was ist uns als Gemeinde wichtig im Umgang damit? Und da lohnt es sich, ins Neue Testament, ins Alte Testament zu schauen und miteinander die Bibel zu lesen und sich auszutauschen. Das ist die eine Ebene, also der Bereich der Lehre. Und darüber sollen wir reden, ruhig thematisch auch predigen, mal eine Predigtreihe über das Thema. Das ist auf jeden Fall gut. Und das immer mal wieder wiederholen. Das Zweite ist, wir brauchen eine Struktur. Also die strukturelle Ebene in einer Gemeinde muss so durchlässig sein, dass es möglich ist, Konfliktthemen anzusprechen und auch zu bearbeiten. Also es braucht Foren dafür, zum Beispiel eine Gemeindeversammlung oder die Möglichkeit, dass da Leute aus dem Gemeindekirchenrat oder aus dem Ältestenkreis immer mal wieder in Gruppen und Kreise gehen. Habt ihr Probleme? Gibt es bei euch Fragestellungen? Wie können wir euch helfen? Gibt es irgendetwas, was ihr euch wünscht? Und so weiter. Also dieses Signal der Offenheit. Also das muss atmen. Eine Gemeinde muss atmen. Da muss Durchlässigkeit da sein, Transparenz. Und das muss von der Gemeindeleitung vorgelebt werden, dass diese Durchlässigkeit gewünscht ist. Und dann braucht es eben Foren, wo man sagen kann, hier, wir haben eine Gemeindeversammlung, da kann man wirklich offen mal reden. Oder wir machen so kleine Gruppen in so einer Versammlung, wo man mal zu 6, zu 8 reden kann, wenn man sich nicht traut, vor die Gemeindeleitung hinzustehen. Dann muss man eine Form finden, wie jeder die Möglichkeit hat, einen Kummerkasten in der Gemeinde oder wo man Anregungen einreicht oder sowas. Also ich glaube schon, es liegt sehr an der Gemeindeleitung, ob das gewollt und gewünscht ist und auch dann forciert wird. Und zwar geht es mir nicht darum, um die Kritik, um der Kritik willen. Es gibt ja auch in der Gemeinde, in jeder Gemeinde gibt es irgendwo so Leute, die sind notorisch unzufrieden. Und die haben immer irgendetwas, was ihnen nicht passt. Das sind Leute, das ist so wie so ein Kiesel im Stein, gell? Die musst du irgendwie ertragen und musst du die irgendwie so zwischen die Zehen klemmen, dass sie nicht wehtun. Das geht einfach nicht anders. Das haben wir immer. Es gibt solche Menschen, die nörgeln gern und viel. Ist schwierig. Die kann man vielleicht auch mal zurechtweisen, aber manchmal muss man es ja auch ertragen. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass man Menschen die Möglichkeit hat, zur Verbesserung unseres Miteinanders und zur Klärung von unterschiedlichen Einstellungen und Werten einen Raum zu schaffen, damit wir darüber reden können und es dann auch ausdiskutieren. Und da ist jede Gemeinde von ihrer Struktur unterschiedlich, aber sie kann und soll das, soll einen Raum dafür schaffen, dass das möglich ist und das in ihrer Kultur dann leben regelmäßig, in den Kreisen, dass es gewünscht wird. Keine riesige Hierarchie. Eine Gemeinde hat immer eine Hierarchie. Ja. Auch eine Gemeindeleitung ist klar, ist eine Hierarchie. Es gibt verschiedene Ebenen, aber die Ebenen sollten atmen können, durchlässig sein. Also es gibt ja auch in Betrieben so eine Haltung von Chefs, die sich oben einbunkern. An die kommst du nicht mehr ran. Ja. Das ist ganz schwierig, da durchs Vorzimmer, da ist alles verschlossen, die gläserne Decke, da kommst du nicht durch. Und es gibt Chefs, die gehen ganz bewusst in die Kantine und setzen sich zu ihren Leuten und signalisieren, wenn was ist und wenn ich Zeit finde, ihr könnt kommen. Oder man findet irgendwie einen Weg, dass das sichtbar ist. Und das kann eine Gemeinde auch machen, indem sie versucht, Transparenz zu leben.
Du hast es gerade ganz schön formuliert, das ist Verbesserung des Miteinanders. Fand ich so großartig, weil ich denke immer, wir brauchen, Konflikte zu lösen ist anstrengend.
Ja, natürlich.
Und in den, also kurzfristig zumindest, das ist einfacher, Konflikte zu ignorieren. So. Langfristig, naja, geht es. So, dann haben wir ja diese Church-Hopper-Bewegung, ja, die Leute, die dann sozusagen bei jedem kleinsten Konflikt die Gemeinde verlassen und woanders hingehen. Aber den Punkt nochmal, will ich nochmal unterstreichen, zu sagen, wir reden ja nicht, wir lösen nicht die Konflikte, weil wir es toll finden, Konflikte zu lösen, sondern wir lösen Konflikte oder wir wollen Konflikte lösen, weil die gelösten Konflikte das Miteinander verbessern und die Einheit verbessern und das und uns besser zusammenwachsen lassen. Ne? Und dann ist es in dem Ganzen halt auch wichtig, zu sagen, die Leitung, oder ne, du hast es, dass die Leitung das vorlebt und dass es darum geht, da transparent zu sein und durchlässig zu sein und zu atmen, dass es nicht darum geht, irgendwas zu lösen und dann Haken hinterzumachen oder gleichschalten oder so, sondern es geht darum, dieses, du darfst du sein und dadurch entstehen Spannungen. Und mit denen wollen wir gut umgehen, damit wir ein gutes Miteinander schaffen. So, ne? Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, wenn wir darüber reden, sozusagen, was braucht eine Gemeinde, das hattest du vorhin so ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber so einen liebevollen, langen Atem. Also zu sagen, ich in Liebe halte ich diese Konfliktsituation aus, um sie sauber zu Ende zu bringen und nicht sozusagen so schnell wie möglich irgendwie abzuhaken.
Also ja, es gibt, wie gesagt, da kein Idealweg immer. Es gibt Situationen, wo ich einfach sagen muss, ich ertrag's, ich halte es aus, es ist mir nicht so recht, aber was soll ich tun? Es gibt eine Situation, wo man sagen kann, nein, hier muss eine Lösung herbeigeführt werden, hier müssen wir uns auch durchsetzen in einer Fragestellung, die ist so wichtig, die verträgt jetzt nicht Hauptsache, wir haben darüber geredet und alles ist gut. Nein, es braucht hier eine Lösung, das gibt es eigentlich auch. Und dann gibt es auch noch eine andere Sache, die auch so in diesen ganzen Kontext gehört. Und das ist vielleicht so die auf lange Sicht auch eine Haltung, die wir einnehmen lernen können. Und die ist nicht so ganz einfach zu erklären, nämlich indem wir einfach zu einer inneren Haltung der Gelassenheit kommen in einer Gemeinde. Also damit will ich sagen, nicht die Dinge einfach laufen lassen, nicht die Dinge alle unter den Teppich kehren, sondern eine Haltung einzunehmen im Glauben, als Christen sind wir miteinander unterwegs, wir sind fehlerhafte Leute, wir werden es nur bis zu einem gewissen Grad schaffen, miteinander klarzukommen. Ich werde immer den einen oder die anderen in meiner Gemeinde und in meinem Umfeld haben, mit denen ich mich besser verstehe, und mit anderen, da kommen wir einfach nicht so nah, wir sind so unterschiedlich, aber wir halten das aus. Und so diese Haltung einzunehmen, in diesem Teich möchte ich schwimmen. Mhm. Ja, da sind die unterschiedlichsten Fische und manche, die sperren das Maul groß auf und da weiche ich ein bisschen aus und schwimme in eine andere Richtung. Aber ich bin in dem Teich und wir sind miteinander dort und wir halten das aus. Und das ist ein Stück Gemeinde Jesu, glaube ich. So ist es gedacht. Das Aushalten auch und auch ertragen, tolerieren im Rahmen dessen, von dem wir denken, das ist gut so in der Gemeinde. Ich habe ja auch zig Gemeinden, in die ich gehen kann. Ja. Aber ich muss mich irgendwann mal entscheiden und ich werde in jeder Gemeinde meine Punkte haben, an denen ich mich störe. Ja. Und du musst es aber einfach ertragen, du musst es tolerieren können. Wenn dich der Lobpreis in einer Gemeinde so dermaßen nervt, weil das Lied zum 36. Mal wiederholt wird und du jedes Mal du merkst, die zieht sich jetzt alles zusammen, dann ist es nicht der Ort, an dem du dich wohlfühlst. Ja. Da musst du halt einen anderen Weg finden. Das ist schon okay, da bin ich sehr tolerant geworden im Laufe meines Lebens. Aber du musst irgendwo dann auch mal andocken. Du kannst nicht nur immer suchen, so musst du auch finden. Ja. Du musst irgendwo eine Heimat finden und da gehört es wie in jeder Familie auch dazu. Du bist zusammengestellt, du musst miteinander klarkommen und du musst die Leute auch so annehmen, wie sie sind. Mhm. Und das wäre für mich dann auch auf lange Sicht so von reifen Christen, was ich irgendwann erwarte, wo man sagen muss, okay, gibt schon ein paar Punkte, die ich jetzt nicht gut finde, aber wenn der Preis für mich nicht so hoch ist, dann trage ich das mit und wir konzentrieren uns auf das, was uns eint. Mhm. Und da muss die Schnittmenge da sein, die muss groß sein. Die zentralen Fragen des Glaubens, da müssen wir eine große Deckung haben und das vieles andere, was Geschmackssache ist, darüber stören wir uns nicht mehr.
Das ist auch die Priorität ist in der Einheit. Und nicht in der gleichen Meinung.
Also es gibt ja diesen Satz, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit.
Ja, genau.
Und in allem Liebe.
Ja,
ja gut, ja, das ist so ein Satz, den das sagt man so schnell daher. Und der stimmt ja auch.
Ja,
der stimmt. Ja. Aber er ist natürlich im Alltag, wenn du dann wieder rausgehst in die Gemeinde und siehst Schwester sowieso und denkst, okay, da ist jetzt wieder das Aushalten gefragt. Das gehört dann eben dazu. Aber das muss man einüben. Und ich muss innerlich so eine Haltung für mich gewinnen. Ich möchte das. Mhm. Ich möchte das lernen. Und das ist dann auch ein Zeichen eigener Reife. Mhm. Nicht immer dieses woanders hingehen, ausbrechen. Also es gibt diese Gemeinde-Schlachtenbummler, die von Event zu Event ziehen, aber nirgends heimisch werden.
Ja.
Das ist kein Zeichen guter Reife.
Das ist ja auch nicht, auch kein Zeichen von Einheit.
Das ist kein Zeichen von Einheit.
Ne, weil ich bin immer außen und gucke.
Wenn es eng wird, dann kann ich aber anders hingehen.
Ja, genau.
Nee, das kommt wirklich nicht.
Ich meine, ich finde es natürlich toll, dass wir in Berlin so viele Gemeinden haben, auch gute Gemeinden haben und dass da jeder was finden kann für sich. Aber genau.
Das Geheimnis ist ja, du wächst ja durch Konflikte.
Ja.
Auch du wächst geistlich durch durchlittene und durch durchstandene Konflikte. Du wächst am besten dadurch. Du wächst am wenigsten durch Siege.
Ja.
Es ist meine Erfahrung in meinem Leben auch als Leiter von Werken, wenn einem Dinge gut gelingen, das ist schön, das wollen wir ja alle, davon leben wir auch, aber wachsen, weiter wachsen, reifer werden, das entsteht durch Reibung, durch Konflikte, durch littene und durch durchstandene Krisen, wirst du reif und wächst dadurch und bekommst Erfahrung dazu und dadurch Stehfestigkeit.
Ja, Eisen schleift Eisen.
Ist ein Stück weit so, diese alten Sprüche, die es da immer gibt, unter Druck prägt der Meister, die konnten wir viele Jahre nicht mehr hören, die haben aber immer auch einen Wahrheitskern.
Ja, das ist so. Gibt es abschließend irgendwas, was du noch wichtig zu unterstreichen findest? Wir haben jetzt gerade eigentlich schon so einen schönen Schlusspunkt gesetzt, aber gibt es noch irgendwas, was du als notwendig erachtest?
Ja, also ich denke, wenn wir akzeptieren, dass wir in keinem konfliktfreien Raum leben, auch in der Gemeinde nicht, dass das bis zum gewissen Grad dazugehört und dass wir den Versuch unternehmen, miteinander als Männer und Frauen Gottes, die Reich Gottes bauen wollen, unser Bestes geben und es auch im anderen sehen, dass auch der andere das Beste geben möchte, dann sind wir ein großes Stück weiter, glaube ich. Wir werden immer wieder Konflikte haben, die wir auch durchstehen müssen. Mhm. Es wird auch weiter Trennungen geben. Leider Gottes wird es auch die ein oder andere geben müssen. Mhm. Wenn es um ganz ernsthafte Fragen geht, da müssen wir auch deutlich sein können. Aber wir müssen diesen langen Weg miteinander gehen und wirklich alles vermeiden, dass es zu solchen Sachen kommt. Und wir brauchen Geduld und in Konflikten das Hören aufeinander bringt uns, glaube ich, ein großes Stück weiter. Also ich wünsche mir das sehr für uns, dass wir uns diesen Konflikten stellen und dass wir sie nicht zu schnell niederbügeln und kein fromme Pflästerchen draufkleben auf die Dinge, weil die Wunde, die brennt weiter. Mhm.
Gut. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Das